Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Mit Kolja Unger. Moin. Ran an die Konsolen. Wir sprechen heute über Musik in Computerspielen und stellen mit The Wackadoo Chronicles ein Spiel vor, das mit rassistischen Stereotypen aufräumen wird. Aber zuerst klicken wir auf Return. So heißt nämlich das Debütalbum der britischen Folksängerin K.T.Y. Pearson. Eine Rückkehr zu eingängigen Folksongs mit Pop-Appeal, zu Fleetwood Mac, zu Melodien, die verzaubern, auch wenn sie genauso in den 70ern hätten gesungen werden können. Ein Beispiel: Beautiful Soul. K.T.Y. Pearson mit Beautiful Soul hier bei Corso im Deutschlandfunk. Dieses Jahr wurde das Wirtschaftssimulationsspiel Anno 1800 mit dem Deutschen Computerspielpreis ausgezeichnet und heimste sich gleichzeitig Rassismusvorwürfe ein, weil es den Kolonialismus und die Sklaverei verharmlose. Die Black Lives Matter-Bewegung hat auch insofern die Spieleindustrie erreicht, dass das Entwicklerunternehmen Riot Games ein Underrepresented Founders Program ins Leben gerufen hat. Sarah Fatun-Heinze stellt uns das durch dieses Programm geförderte Spiel The Wackadoo Chronicles vor und somit auch das Gaming-Genre Afro-Fantasy. Eine Antwort vielleicht auf die Frage:
What would happen if Tolkien were black?
Was wäre, wenn Tolkien schwarz gewesen wäre?
J.R.R. Tolkien hat unsere Vorstellung von fantastischen Welten nachhaltig geprägt. Doch was wäre, wenn Mittelerde nicht von blonden Elben und schwarzen Orks bevölkert wäre? Alan Codicchio, Gründer des Berliner Indie-Game-Studios Twin Drums, hat zusammen mit seinem Team die Antwort auf diese Frage spielbar gemacht. The Wackadoo Chronicles ist ein Afro-Fantasy-Rollenspiel, das sich von eurozentrischen Fantasy-Narrativen lossagt, basierend auf afrikanischen Kulturen, Mythen und Erzählungen. Und noch etwas ist anders bei The Wackadoo Chronicles. In dem Spiel existieren keine Rassen.
The Wackadoo Chronicles möchte damit aufräumen, es gibt nur eine Rasse, Menschen. Aber es gibt Weisen, wie sich Ahnen und Geister in deiner Erscheinung manifestieren. Vielleicht wachsen dir Hörner, du hast Macht über Feuer oder dir wachsen Flügel.
Rassen werden in Wackadoo zu Lineages, Abstammungslinien. Davon inspiriert blickte Alan Codicchio bei der Entwicklung des Spiels in seine eigene Abstammungsgeschichte zurück. The Wagadu Chronicles ist auch eine Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie.
Ich bin zur Hälfte ghanaisch und zur Hälfte italienisch. Für mich war es immer wichtig, beide Aspekte von mir zu kennen. An einem bestimmten Punkt in meinem Leben wurde mir klar, dass ich über Europa so viel mehr wusste und ich wollte mehr über Afrika erfahren. Zum Glück wusste ich schon ein paar Dinge. Meine Familie hatte mir ein paar Geschichten erzählt, aber ich wollte tiefer eintauchen.
Bis SpielerInnen in die Welt von Wagadu eintauchen können, dauert es zwar noch ein wenig. Die finale Veröffentlichung ist für Ende 2022 geplant. Einblicke in das Spiel sind aber jetzt schon möglich. Im Interview lädt Ellen Cudicchio zu einem virtuellen Spaziergang vorbei an Tiergeistern, Totems, durch die Savanne und in den Regenwald. Im fertigen Spiel, erläutert Cudicchio, wird es nicht nur einen Tag-Nacht-Wechsel geben, es wird auch unterschiedliche Jahreszeiten geben. Trocken- und Regenzeit. Das hat folgenden Grund.
Die meisten Spiele sind sehr eurozentrisch, vor allem Fantasy-Games. Jahreszeiten bedeuten Schnee, Winter, Frühling. In diesem Spiel bedeuten die Jahreszeiten Trocken oder Regen.
Das Bestreben, mehr Diversität in Rollenspiele zu bringen und alternative Geschichten zu erzählen, verfolgen auch andere EntwicklerInnen. Das Spiel Pillars of Eternity 2 Deadfire etwa verlegt die Handlung in ein karibisches Szenario. Das hat zur Folge, dass im Spiel mehr POC auftreten und traditionelle Fantasy-Tropen umgangen werden. Doch ist The Wagadu Chronicles ein Spiel exklusiv für schwarze SpielerInnen? Im Juni dieses Jahres hat Riot Games das Underrepresented Founders Programm ins Leben gerufen. Ein Grund war die Black Lives Matter Bewegung. Twin Drums ist eines der ersten durch dieses Programm geförderten Studios und hat sich Diversity is our Superpower auf die Fahnen und in die Twitter-Bio geschrieben. Mit ihrem Debüt wollen sie schwarze Lebensrealitäten sichtbar machen, aber ohne dabei exklusiv zu sein.
Es ist eine Art Liebeserklärung für schwarze Menschen in der ganzen Diaspora, in Afrika, überall, die sagen will, hey, deine Vergangenheit, deine Ahnen, wer du bist, hat wundervolle Abenteuer und fantastische Orte inspiriert. Und gleichzeitig bedeutet es auch wenn du nicht afrikanischer Abstammung bist, noch nicht einmal ein POC bist, du bist eingeladen, das hier zu genießen. Diese Welt ist groß und vielfältig und es gibt genug Platz für alle.
Doch bis die Welt von The Wagadu Chronicles tatsächlich zu der digitalen Bühne wird, auf der RollenspielerInnen aus der ganzen Welt sich begegnen, Abenteuer erleben und sich Monstern und Magie stellen können, dauert es noch ein wenig. Ob sich der afro-fantastische Traum von Ellen Cudicchio und seinem Team von einem Spiel, das durch seinen Rollenspielfokus besticht und durch seine Welt fernab von eurozentrischen Erzählweisen begeistert, erfüllt? Spätestens 2022 wissen wir mehr.
Also noch etwas hin für alle, die auf der Suche nach einer Heimat in der nicht-eurozentrischen Popkultur sind. Ihnen sei vom dreifachen Grammy, Emmy und Oscar-Gewinner Common gesagt.
Baby, I love you, baby. Pray these words, may hug you, baby. Look into the mirror, say I love you daily. Remember your light when the world seems shady. You born with it, adorned with it. A gift to the world, gon' give it. Fearlessly made, no need to be afraid. Angels, I'm with you, the path is laid. Waiting thoughts of you being a star. Truly you'll shine by seeing who you are. Reflections of you, reflections of me. Your beauty, more than any eyes can see.
a precious jewel you are. Don't forget who and whose you are. Made in his likeness, yeah, you different, uniquely specific, young and gifted. You see that in another, then you gotta uplift it. Your hair, your skin, the way the sun kissed it. Mystical mama, beautiful boy, your life is a story for you to enjoy. Wherever you stand, stand in you, stand in love, stand in joy, stand and do everything that you ever dreamed you do. Your voice is yours, it'll sing to you.
Don't forget who you are. Don't forget who you are. You're blessed with it, baby, so marvelous. No one like you, just look around. Yeah, you're too strong to turn around. Don't forget who you are.
Soulig, jazzig, conscious rap. Don't forget who you are von Common.
Hallo, ich wünsche mir Frogge von der Gruppe Atari.
Nein, das war jetzt natürlich kein wirklicher Hörerwunsch hier bei Corso, sondern ein Einspieler der Band Fishmob. Was bei der Hamburger Gruppe Mitte der 90er noch ein Witz war, ist allerdings schon längst Wirklichkeit geworden. Vorbei sind die Zeiten, in denen die 8-Bit-Sounds von Arcade-Spielen, ja wie eben zum Beispiel gehört, den Atari-Klassiker Frogger, bei dem man einem Frosch über die Straße helfen muss, auf Kassettentapes aufgenommen wurden. Als im April alle Konzerte und Großveranstaltungen abgesagt wurden, konnten Millionen von Fans Rap-Superstar Travis Scott ganz nah sein, interaktiv, nämlich bei mehreren Live-Avatar-Konzerten innerhalb eines Streams des derzeit größten Spielehits Fortnite. Scott trat dort als großer Titan auf, der bei seinem Auftritt die digitalen Sterne buchstäblich vom Himmel holte, und Millionen von Spieler-Avataren konnten dabei um seinen gigantischen Pixelkörper herumfliegen. Popmusik und Games haben eine lange gemeinsame Geschichte und die eröffnet gerade in pandemischen Zeiten neue Möglichkeiten. Das Gaming-Magazin Gain hat diesem Thema ihre aktuelle Ausgabe gewidmet und ich habe vor der Sendung mit Gain-Redakteur Giacomo Maihofer gesprochen. Herr Maihofer, herzlich willkommen zum Corso-Gespräch.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Können Sie sich denn an einen Moment erinnern, in dem Sie Lust auf Musik hatten und statt der Stereoanlage die Konsole angeschmissen haben?
Direkt, ehrlich gesagt, nicht. Ich kann mich an einen Moment erinnern, in dem ich die Stereoanlage angeschmissen habe und Musik aus Spielen gehört habe.
Welche denn zum Beispiel?
Aktuell ein ganz gutes Beispiel für ein tolles Album, was sozusagen aus einem Videospiel entstanden ist, ist Death Stranding von Hideo Kojima. Der hat da von Neighborhood bis Auran, die Popsängerin, mehrere Artists zusammengebracht und das ist einfach ganz toll. Also man läuft da auch so durch die Landschaft, das ist ein Walking Simulator, wie man so schön sagt heutzutage, und wird da immer begleitet von der Musik, während man das spielt. Und ich hatte einfach dann danach immer noch Lust, die Musik weiter zu hören. Die ist einfach toll.
Ja, inwiefern unterscheidet sich denn so ein Musikerlebnis in Computerspielen von, sagen wir mal, einem Live-Konzert? Kann es das ersetzen?
Nein. Das glaube ich nicht, das wird es auch nie. Die Musik im Computerspiel unterscheidet sich, je nachdem, welches Spiel man spielt. Also es gibt natürlich ganz klassisch, das hat so in den 2010er Jahren angefangen mit der GTA-Reihe, wo man in dieser Stadt.
Ja, da ist so ein Radio, ne?
Man
hört da immer so ein Ingame-Radio und da werden dann Tracks
verschiedene
gespielt.
Radios. Genau, du hast verschiedene Radios und dafür wurden halt auch Tracks gemacht, von Flying Lotus bis weiß ich nicht, wer alles dabei ist. Da wird man sozusagen nebenher bedudelt die ganze Zeit. Aber es gibt natürlich auch mittlerweile, vor allem im Indie-Bereich, immer mehr Spiele, die so ein bisschen experimentieren. Was können wir denn eigentlich mit Gameplay und Spiel, wie können wir das denn eigentlich verbinden und was Neues daraus machen? Das ist dann ein ganz anderes Hörerlebnis. Also zum Beispiel Ape Out für so ein Beispiel.
Ape Out, ja, da hören wir da mal kurz rein. Besondere an dem Sound bei Ape Out?
Das ist eines von mehreren neueren Musikspielen. Hier ist es so, dass man tatsächlich einen Affen spielt, der ausbrechen muss aus einem Hochsicherheitsgefängnis. Kleiner Fingerzeig an Donkey Kong, ist ein bisschen gewalttätiger. Man guckt das von oben drauf und muss sozusagen die Wachen, die versuchen einen abzuschießen, aus dem Weg räumen. Und währenddessen läuft die ganze Zeit ein Free-Jazz-Solo, was sich dynamisch an das anpasst, was passiert. Das ist ganz lustig. Also umso mehr Feinde da sind, umso schneller wird der Beat. und umso krasser. Und je nachdem, was man macht, wenn man eine der Wachen greift, wird auf die Snare gehauen. Wenn man eine der Wachen schubst, dann wird auf die Hi-Hat gehauen. Und so passt sich natürlich das Spiel und die Musik die ganze Zeit an und befeuern sich gegenseitig. Das ist sehr weird, aber es ist auch spannend und zeigt, was man sozusagen alles für Experimente machen kann. Da gibt es mittlerweile etliche Spiele, die sowas probieren.
Sie haben ja eben auch Donkey Kong erwähnt. Seit den ersten Arcade-Game-Spielen, da spielt ja schon Sound eine große Rolle, die ja auch dann immer wieder von Musikern aufgegriffen wurde. Der eingangs gespielte Track von Fishmob ironisiert das vielleicht ein bisschen, aber was denken Sie, kann man so weit gehen, dass Computerspiele und Konsolen vielleicht sogar ganze Musikgenres begründet haben?
Ja, da haben wir tatsächlich einen Artikel von der Medienwissenschaftler Melanie Fritsch dazu, die sozusagen diese kulturgeschichtliche Linie seit den 80ern zieht. Und mir war das tatsächlich auch nicht so bewusst, wie viel Einfluss Videospiele auf die Popmusik hatten. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel, weil diese Geschichte zeigt diese Wechselwirkung sehr gut. Und das ist der Soundtrack von Streets of Rage, das ist so ein Prügelspiel aus den 80ern, 90ern. Und die zwei japanischen Komponisten, die das gemacht haben, die sind immer raven gegangen in einen Club, der hieß Yellow in Tokio. Mhm. Und da waren dann die Größen vom Detroit Techno, Juan Atkins und Derek May da. Die beiden waren, wie viele Leute halt damals, total beeindruckt von dem Sound und wollten sozusagen diese Techno-Musik in ein Videospiel übertragen und haben das dann gemacht mit den begrenzten Möglichkeiten, die man damals hatte. Und da entstand dann der Soundtrack zu Street of Rage, der dann wiederum natürlich in den USA von vielen Kids, die später Musik gemacht haben, gehört wurde. Ein Beispiel ist Just Blaze, das ist der Produzent von Kanye West unter anderem und Jay-Z. Der hat mehrere Alben von dem produziert und Just Blaze ist schon eine Referenz auf einen Charakter in dem Spiel. Und der hat dann gesagt, das war seine erste Begegnung mit Techno. Damals, das Spiel. Und das hat seine DNA komplett geprägt.
Ja, aber nicht nur Techno und Hip-Hop, Spiele spielen tatsächlich wohl für die gesamte Plattenindustrie schon eine Rolle, wenn der Chef vom Major-Label Warner, Tim Miles, in einem Interview sagt, dass sie neue KünstlerInnen mittlerweile immer fragen, welche Titel und Konsolen sie spielen. Was denken Sie denn, welche Bedeutung würden Sie Games denn auch als Marketinginstrument für PopmusikerInnen beimessen?
Ja, das war immer schon groß. Also das hat man schon in den 2000ern gesehen mit diesen Spielen wie Guitar Hero, wo jeder Song, der da in dem Spiel vorkam, ne, da konnte man da mit so einer Plastikgitarre Knöpfe drücken und die Songs nachspielen, dass jeder Verkauf ungefähr um 400%, damals ging es halt noch um Verkäufe, ne? Also heute kaufen ja wenig Leute noch was. Und das war ein riesiges Marketinginstrument, auch diese Reihen wie FIFA und GTA. Heute, was der Warner-Chef da anspricht oder der Vizepräsident, ist es nochmal ein bisschen was anderes, weil wir sozusagen so Kooperationen in beide Seiten sehen. Also Stormzy ist in Ubisofts Watch Dogs Legion aufgetreten jetzt und hat ein Musikvideo dazu gedreht, auch in der Spielwelt. Und am 10. Dezember kommt Cyberpunk 2077 raus, wo von Rance und A$AP Rocky bis zu kleineren Acts wie Shy Girl oder Sophie, alle möglichen Artists im Spiel auftreten und Teile des Soundtracks beigesteuert haben.
Das war Giacomo Maihofer, Redakteur des Computerspielmagazins Game. Und die aktuelle Ausgabe mit dem Schwerpunkt Musik in Games ist im Fachhandel und im Onlineshop erhältlich. Und von Games zum zweiten großen Leitmedium dieser pandemiegebeutelten Zeit, das Schachspiel. Der neue Run auf Schachportale und millionenfach diesen Monat geklickte Videos berühmter Schachpartien zeigen ja, wie einflussreich neue Serien sein können. In diesem Fall die Netflix-Produktion Damengambit. Julian Ignatowitsch hat sie in unserem monatlichen Serienrückblick unter die Lupe genommen. Dazu die Neustarts The Good Lord Bird und How to Tatort. Los geht's aber auf dem Schachbrett.
Eine Welt auf 64 Quadraten mit Springer, Turm und Dame.
Ich kann sie kontrollieren, ich kann sie dominieren Und das ist alles vorhersehbar.
Sie ist die Dame, die die Schachwelt aufmischt, Elizabeth Harmon.
Wenn ich zu Schaden komme, liegt das ausnahmslos an mir.
Als Waisenkind entdeckt sie zufällig ihre unglaubliche Begabung und in einem dunklen Keller das Damen-Gambit, eine berühmt-berüchtigte Schacheröffnung.
Aber nach C4, richtig?
Ja.
Schnell steigt sie zur besten Spielerin in den USA auf. Eine Frau im Männersport Schach, die selbst dem russischen Weltmeister Paroli bietet, das ist bis heute eine Fiktion. Umso schöner ist diese Emanzipationsgeschichte, die gleichzeitig einem komplexen Denksport huldigt, wie all den Frauen, die in der Nachkriegszeit unter ihren begrenzten Entfaltungsmöglichkeiten litten.
Erzähl doch mal den Lesern von Life, wie das so ist. Ich meine als Mädchen, unter all den Männern.
Es stört mich nicht.
Schachspielerin Harmon schlägt stellvertretend für eine Generation zurück. Auf dem Schachbrett versteht sich, wo ihrer Intelligenz, ihrer Handlungsschnelligkeit und Intuition kaum jemand gewachsen ist. Es geht ums Gewinnen und Verlieren, um Kontrolle und Kontrollverlust, um eine Obsession, die gleichermaßen befreiend als auch einengend wirkt. Schach als Lebensmetapher für die Widersprüchlichkeit der Welt. Ihr Genie setzt die Protagonistin immer wieder matt, wenn sie sich in Alkohol und Drogen oder ins Nachtleben stürzt.
Kreativität und Geisteskrankheit gehen oft Hand in Hand.
Doch immer wieder kehrt sie zurück ans Schachbrett. Damen-Gambit zeigt die Höhen und Tiefen eines außergewöhnlichen Lebens, das von den Biografien echter Schachlegenden wie Bobby Fischer und Garry Kasparov inspiriert ist. Sie zeigt ein außergewöhnliches Spiel, aufgrund der Mitarbeit von Kasparov und anderen Schachgrößen so authentisch und kenntnisreich wie nie zuvor.
Die Karo-Kann-Verteidigung völlig für den Arsch.
Was ist falsch an Karo-Kann?
Alles nur Bauern und keine Hoffnung.
Abseits des Bretts erzählt die Serie mit viel Gefühl und Ruhe von Schicksalsschlägen, von Freundschaft und Familie und mit wunderbar ausstaffierter Kulisse und schicken Kleidern vom Lifestyle der 50er. Macher Scott Frank übertrifft mit dieser Produktion sogar seine herausragende Western-Serie Godless aus dem Jahr 2017 und Hauptdarstellerin Anya Taylor-Joy ist in jeder Hinsicht die selbstbestimmte Königin, die den König zur Randfigur macht. Damen-Gambit auf Netflix. Die beste Serie des Jahres, ein Meisterwerk. Wo das Denken aufhört, setzt meistens der Glaube ein. Die historische Figur des John Brown in der Serie The Good Lord Bird war ein Gotteskämpfer und ein bedingungsloser Gegner der Sklaverei.
Some black folks love him, because they think trouble needed to be stirred. But some black folks hate him, for thinking he was some sort of bullshit white savior.
Wieder ein weißer Retter, auch wenn er für die Rechte der Schwarzen kämpft. Die Serie spricht diesen historisch heiklen Umstand gleich zu Beginn direkt an.
What a beautiful country.
Dann steckt sie ihren afroamerikanischen Protagonisten, den jungen Henry, in Frauenklamotten als Henrietta, was wegen eines verbalen Missverständnisses passiert.
My name is Henry Shackelford, but the old man heard Pa say Henry ain't and took it for Henrietta.
Ein typisches Beispiel für die erzählerische Strategie der Serie, die die historischen Gräueltaten, das Übel der Sklaverei, die Ambivalenz John Browns durch eine stetige Überspitzung und Überdrehtheit darstellt und so deren Perversität vorführt. Eine laute, witzige, brutale Geschichtsstunde ist das und gekrönt wird sie durch das herausragende Schauspiel eines Ethan Hawke, nicht mehr nur an der Grenze, sondern direkt im Wahnsinn.
Wake up, sleeper! Arise from the dead!
Sowie dem ganz gegensätzlich staunend stillen Spiel von Joshua Caleb Johnson als androgynem Kind, das nie richtig versteht, was die Erwachsenen hier eigentlich tun.
I can help you fix that if you take me up the road a piece.
Dieses Unverständnis, diese Ungläubigkeit gegenüber Diskriminierung, Fanatismus und Gewalt ist dann letztlich auch das, was beim Zuschauer hängen bleibt. The Good Lord Bird of Sky, empfehlenswert. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen beschäftigt sich in diesem Monat hingegen mit der kleinen Welt des Tatorts und nimmt das neue Ermittlerteam in Bremen mit Luise Wolfram, Jasna Fritzi Bauer und Das Salim in einer Mockumentary selbstreferenziell aufs Korn. Allerdings kommt der Humor viel zu selten über ausgelatschte Schauspielklischees und allzu eitle Ermittleranspielungen hinaus.
Beim Tatort sind wir nämlich eine große, liebevolle Familie. Also außer den Idioten aus Münster.
Man merkt, dass die Autoren der Bild- und Tonfabrik mit dem Stoff nicht wirklich warm werden und sich so letztlich immer wieder im Kreis um ein größtenteils veraltetes TV-Format drehen. How to Tatort in der ARD-Mediathek. Enttäuschend.
Findet zumindest unser Serienkritiker Julian Ignatowitsch. Weiter geht es hier im Deutschlandfunk mit einer, die nicht nur einen Tatort, sondern insgesamt um die 500 Filme und Serien produziert hat. In unserem Medienmagazin Medias Res gleich im Interview die Produzentin Regina Ziegler über die Herausforderungen als Frau in einer Männerdomäne. Die Beiträge dieser Sendung können Sie übrigens in unserer kostenfreien DLF-Audiothek-App nachhören. Da und auf anderen Streaming-Plattformen finden Sie auch unseren Podcast. Für Corso am Mikrofon war heute Kolja Unger.